Das ist eine markante Stimme, also man weiß sofort, vielleicht kann man es nicht sofort einordnen, aber man kennt sie, oder?
Ja, und da ist lustig, wenn meine Mutter sich dann aufbudelt, weil es wird ja dann immer gesagt, ich habe die Stimme, eine ähnliche Stimme wie die Toni Spira, und meine Mutter sagt, das ist meine Stimme. Da habe ich ihr wirklich erzählt und sie hat total gelacht. Da habe ich gerade gedreht auf einem Bauernhof, also ein paar Tage vorher, einen jungen Mann, Franz, und während des Drehs kam seine Mutter rein und hat gesagt, was machst du da, Franz, was, du suchst eine Frau. Aber diese Geschichte habe ich dann Emma Thompson erzählt und habe mir gedacht, das kann jetzt eigentlich nicht sein, dass ich jetzt Emma Thompson hier von meinem burgenländischen Dreharbeiten erzähle, wo ja. sie mir ja eigentlich die ganze Welt schildern könnte. A Star is born.
Okay.
Das war so, und ich finde die super, Lady Gaga. Ja. Aber das war so platt, das war so deppert, dass ich mich dann auch im Kino kaum zurückhalten konnte, dass ich mir dachte, das gibt's jetzt nicht. Nein, diese Wendung, nein, also bitte, das gibt's jetzt nicht.
Willkommen zur neuen Folge des TV Media Podcasts, erste Reihe fußfrei. Ich habe zu Gast Nina Horowitz.
Hallo, ich freue mich, wie nah soll ich denn zum Mikro gehen?
So passt's.
Gut.
Ja, wie geht's?
Ja, alles wunderbar eigentlich. Ja.
Liebesgeschichten, Heiratssachen, bekommt jetzt einen Podcast.
Ja.
Kannst du ein bisschen was erzählen darüber?
Ich bin sehr froh, es ist ein super Projekt. Wir haben jetzt 30 Jahre Liebesgeschichten und Heiratssachen im Sommer. Und anlässlich dieses Jubiläums haben wir uns gedacht, ein Podcast wäre gut. Und das Neue dran ist ja, bei den Liebesgeschichten und Heiratssachen sage ich ja Sätze ungefähr in der Länge, wie soll er denn ausschauen, der Neue? Ne? Und jetzt quatsche ich so viel. Ich hoffe, das finden alle gut. Weil es ist ja ein Podcast, ist ja ein Gespräch, kein Interview. Das heißt, ich erzähle auch mehr von mir und es ist schon ganz was anderes. Und diese Dramaturgie eines Podcasts, das finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Also in der ersten Folge ist zum Beispiel der Michael Niavarani. Und
genau, du hast ja keine Singles zu Gast, sondern du hast Promis.
Ich habe Promis zu Gast oder Experten oder Expertinnen. Ja. Ich verkuppel niemanden. Die Nadja Bernhardt ist in Folge 2, hat gleich Angst gehabt, wie ich sie angerufen habe, willst du mich verkuppeln? Und gesagt, nein. Aber wir reden eben über die Liebe, über Beziehungen, über das Scheitern von Beziehungen, über Sex, selbstverständlich.
Natürlich.
Und jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, also
aber wie
über
offen
alles.
Sind sie? Wie offen sind die Promis?
Ich finde, sie sind offen. Aber es ist nicht nur lustig, schon auch lustig, aber dann schon dazwischen auch ernst. Also mit Michael Niavarani habe ich zum Beispiel über das Sterben geredet und über den Tod. Aber keine Angst, es ist sehr, sehr, sehr lustig geworden.
Ihr müsst trotzdem lachen mit Niavarani, selbst wenn er über das Sterben spricht.
Ja, und das Schöne ist, gestern hat mir jemand im ORF gesagt, er hat es schon gesehen, ein Techniker, und der kannte mich nicht und hat dann über den Gang brüllt, Herst, Nina Horowitz, du bist ja total lustig. Weil natürlich, wie gesagt, in den Liebesgeschichten komme ich ja nicht so vor, man sieht mich nicht, wäre auch komisch in der Sendung, braucht man nicht, aber ich werfe nur Hölzerln.
Ja.
Meine Singles, also ich sage immer meine Singles, weil ich die Sendung so liebe, aber es ist ja die Sendung von Ihnen und nicht von mir. Und so gesehen ist das schon was anderes, wenn man einen Podcast macht und eben mitdreht.
Und dieser neue Podcast, der erscheint ab dem 14. Februar, Valentinstag.
Valentinstag.
Ja, Audio und dann 3 Tage später immer, 8 Folgen lang am 17., also halt 3 Tage später immer ORF 1 oder 2.
ORF 1, die erste Folge um 23 Uhr.
Nach Willkommen Österreich, oder?
Nach Willkommen Österreich. Michael Niavarani, das bietet sich an. Und es ist wirklich sehr lustig geworden.
Aber wie schwierig war es, Sie dazu zu bekommen, Sie zu überreden, dass Sie mitmachen?
Nicht so schwierig. Also die Hauptgeschichte war immer dieses, willst du mich jetzt verkuppeln? Weil ich habe komischerweise dieses Branding schon, ne? Man weiß nicht warum. Aber das war so ein bisschen schwierig. Aber sobald Sie verstanden haben, es geht um eben um alles, was zur Liebe gehört und die Liebe ist alles und alles ist die Liebe, war es eigentlich nicht schwierig. Aber was bei mir nicht ist bei dem Podcast, mir ist es zum Beispiel wurscht, so wie ich es zu Nadja Bernhardt gesagt, mir ist es wurscht, ob sie gerade mit einem Karl Uwe oder mit einem Massimo zusammen ist. Sie sagt, ein Massimo wäre eigentlich recht. Also es ist jetzt nicht irgendetwas, wo jetzt irgendwelche Outings stattfinden müssen oder man aktuell sprechen muss über den Beziehungsstatus, sondern man kann ja auch erzählen, wie der erste Kuss war zum Beispiel. Also es gibt ja ganz viele Themen, die man da besprechen kann.
Was hat dich am meisten überrascht, sag einmal, Welcher Promi oder welcher Gast?
Mal überrascht.
Oder gab es Outings?
Nein, aber ich möchte jetzt nicht vorgreifen, aber der Michael Niewarani hat schon lustige Sexgeschichten erzählt. Und auf einem Niveau, wo es, ich beginne schon zu stottern, wo es mir nicht zu weit geht. Man muss nämlich sagen, ich bin eigentlich ein bisschen eine schammige Person. Ja. Also so genaue, pikante Details interessieren mich nicht. Aber das war schon sehr lustig und das muss man sich dann halt anhören oder anschauen, wenn man es wissen will. Puh, das mache ich gut, ne, mit der Werbung.
Ja, bist du rot geworden eigentlich beim Niewarani?
Nein, nein. Das Tolle ist, wir sind in einem Radiostudio im ORF und es ist, ich sage das immer, ein warmes Damenlicht. Also nicht so wie hier eigentlich. Es ist ziemlich duster und es ist sehr angenehm. Das heißt, selbst wenn ich rot werden würde, würde es der andere überhaupt nicht so bemerken. Und wir haben das aber so ein bisschen auf Liebesgeschichten und Heiratssachen Deko getrimmt. Also es sind ganz viele Engel und Figürchen dort und altmodische Lampen. Mhm. Und im Intro des Podcasts, weil man kann ihn ja eben auch sehen, staube ich so die Figürchen ab. Ja, und ich muss mir immer zusammenreißen, dass ich hier jetzt nicht was tue. Es ist für meine Begriffe ein bisschen nüchtern bei dir. Ne?
Tut mir leid, es geht um nicht um die Liebe.
Ah, eben nicht? Ach so, dann habe ich die falschen Filme vorbereitet.
Apropos, genau, es geht um einen Filmpodcast. Ich habe dir vorher geschickt die Fragen nach deinen Lieblingsfilmen. Ob es halt möglich ist, 3 Lieblingsfilme zu nennen, ist wahrscheinlich schwierig genug, aber du hast es geschafft, oder?
Ich habe mir dann überlegt, okay, 3 Lieblingsfilme, schwierig, wie du es schon sagst, aber Filme, wo ich mir denke, ich kann sie immer wieder anschauen, ohne dass mir fad wird, wo immer wieder diese Emotion kommt, des Glücks oder was auch immer, der Wut, halt Hauptsache eine Emotion und mir wird nicht fad. Das ist ja so wie bei Musik. Ja. Es gibt ja Lieder, die kann man sich 100.000 Mal anhören und liebt sie noch immer. Ich sage nur Riccardo Cocciante oder was auch immer jetzt. Wenn ihn manche nicht kennen, bitte unbedingt anhören. Margarita. Also es gibt zum Beispiel einen Film, So wie wir waren, Barbara Streisand und Robert Redford. Okay. Der ist aus den 70er Jahren, ich glaube 1973. Und das ist so ein schöner Film. Oh, ich kriege jetzt Gänsehaut schon wieder. Na wirklich, ich kriege ja dann immer Gänsehaut. Weil sie ist eine Kommunistin und er ist aus reichem Hause ein Schnösel, der aber trotzdem sympathisch ist, weil sonst funktioniert es ja nicht. Mhm. Und diese Liebesgeschichte der zwei ist sowas von rührend und schön. Das kann ich mir eigentlich alle 3 Wochen anschauen. Ich weiß gar nicht, ob der Film so bekannt ist. Hast du den schon gesehen?
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich kenne ihn, aber leider, ich habe ihn nicht gesehen.
Es ist wirklich schön. Es ist wirklich schön und die zwei natürlich großartig. Der schöne Robert Redford, die auch schöne Barbara Streisand, halt nicht in herkömmlicher Art, aber ihre Schönheit. Nein, das ist wirklich ein Wahnsinnsfilm. Und dann, soll ich schon den zweiten sagen?
Nein, warte, bleiben wir noch kurz bei, bei dem Entschuldige. Film. Kitschig, nicht kitschig, wahrscheinlich gar nicht kitschig, oder? Der Liebesfilm.
Total kitschig.
Schon?
Ja, also rührend, sentimental, nostalgisch. Er zeigt alles, was die Liebe kann und dann eben nicht, also oder erst, sagen wir so, er zeigt, wann Liebe zu wenig ist. Sie schaffen es eben nicht.
Es gibt kein Happy End.
Nein, aber das ist aber blöd, wenn man das jetzt schon sagt.
Nein, das passt schon.
Es gibt kein Happy End, weil sie eben aus verschiedenen Welten kommen und geht sich nicht aus, aber es ist einfach die große Liebe zwischen ihnen und die Konventionen siegen.
Singt sie eigentlich in dem Film?
Nein, ich glaube, sie singt nicht. Nein.
Okay, aber sie kommen nicht zusammen. Na dann, gehen wir doch gleich zum zweiten Film. Jetzt bin ich gespannt. Ist das auch ein Liebesfilm?
Nein, das ist ein Film von Wim Wenders, Perfect Days.
Der ist gar nicht so alt, gell?
Der ist 2023. Mhm. Boah, ich bin froh, dass ich mir das jetzt vorher noch angeschaut habe.
Dass du den ganzen Film angeschaut hast?
Nein, also. Ich meine, wann das war und so, da steht also. Eigentlich alles. Aber wir sind schon auf Seite 2, wunderbar. Ich blättere auf dem iPad, man muss das ja dazu sagen, manche hören uns ja nur. Also Wim Wenders Perfect Days, da geht es um einen Toilettenreiniger in Tokio und darum, wie er die Welt sieht. Mhm. Also sehr minimalistisch, er genießt den Augenblick, er sieht zum Beispiel, wenn ein Blatt von einem Baum fällt und wie er das anschaut, betrachtet die Szene, das ist so schön. In seiner Freizeit interessiert er sich für Literatur, für Fotografie, für Film. Lebt total minimalistisch, ist natürlich total arm, kommt aber eigentlich aus reichem Hause, kommt man dann so später drauf. Und ich finde es ja immer ein bisschen schwierig, Filme zu beschreiben, weil das Großartige an Filmen ist ja, dass man es sieht. Deswegen bin ich ja froh, dass ich mittlerweile im Fernsehen bin und nicht mehr im Print. Ja. Weil das hilft total, die Kamera. Ja. Und erklären ist ja immer viel schwieriger. Wenn der Schauspieler nicht so grandios wäre und der Wim Wenders ihn so grandios inszeniert hätte, dann könnte es natürlich auch ein mieser Film sein. Mhm. Aber er ist einfach wirklich schön und ich erinnere mich oft an ihn, weil ich mir dann denke, eben, wenn es darum geht, kauft man sich jetzt die 27. Hose oder nicht? Mhm. Also was ist wirklich wichtig im Leben? Und das ist jetzt sozusagen kein klassischer Liebesfilm, sondern das ist eher, ja, ist schon, dass man das Leben liebt, so würde ich sagen. Aber es ist jetzt keine Romanze sozusagen, wie der erste Film, den ich genannt habe.
Wie bist du auf den gekommen?
Im Kino, da war eh relativ bekannt und Wim Wenders habe ich immer gern. Aber es ist jetzt sozusagen ein sehr ruhiger Film. Ich habe gern im Kino auch ruhige Filme. Das stört mich dann überhaupt nicht, weil ich das dann so liebe, diese Atmosphäre. Das ist eh ein bisschen wie bei einem Podcast, wo einem ja nicht stört. Das Handy hast du nicht mit. Du bist so in einer anderen Welt und es ist so eskapistisch und dann stört mich die Ruhe nicht, dann brauche ich keine schnellen Actionfilme. Außer es ist dann irgendjemand mit dem Handy da und scrollt so und schaut sich irgendwelche Beauty-Tipps an, wo man sich denkt, wieso macht man das jetzt im Kinosaal? Also das ärgert mich zum Beispiel. Ja.
Das passiert aber oft, oder?
Ja, ich finde nur ehrlich gesagt, dass man dann schon sich denken muss, das ist so was Schwieriges und Langfristiges, einen Film zu machen. Da brauche ich jetzt nicht, ich sage ja nicht, wenn es ein Notfall ist mit den Kindern und man telefoniert kurz, aber da braucht man jetzt nicht irgendwie auf Instagram herumscrollen. Und ich esse jetzt auch nicht ganz laut Nachos.
Aber Nachos kann man schwierig leise essen.
Nein, ich esse sie einfach nicht. Aber ich habe schon das Problem, wenn ich zum Beispiel mit einer Freundin im Kino bin und dann ist irgendwas, was mich jetzt erinnert an irgendwas, was wir vielleicht schon erlebt haben oder über das wir schon mal gesprochen haben, dann tue ich so pantomimisch mit ihr, damit sie das erkennt. Oder flüstert das ein oder andere Mal ins Ohr. Ja. Also ich bin jetzt auch nicht immer ganz leise.
Aber wie oft gehst du ins Kino?
Ja, zu selten, weil ich zu viel zu tun habe, aber ich würde jetzt, ich würde 5-mal die Woche auch ins Kino gehen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich eine Cineastin bin, weil das würde Cineasten und Cineastinnen beleidigen, weil ich es so toll finde, wenn jemand ein extremes Wissen hat. Wenn dann jemand genau weiß, dann hat die das gespielt mit dem. Also das würde ich so unter dem Begriff Cineastin sagen. Ja, das bin ich nicht. Aber ich finde, es gibt wahnsinnig viele gute Filme und Serien und ich liebe die Biennale und ich liebe die Diagonale. Ich schaue immer, dass ich nach Graz komme.
Echt? Okay.
Dort sind die dann alle aus Wien eigentlich, die man kennt, weil sie hinfahren. Aber ich liebe solche Festivals und eben auch Filme, die ich sonst überhaupt nie gesehen hätte. Und du weißt einfach, wenn das jemand kuratiert, da setze ich mich hin. Bei der Biennale ist kein schlechter Film. Also für mich nicht. Ja? Also das finde ich toll. Also so gesehen liebe ich sehr und gehe nicht oft genug, aber wenn ich alt bin und runzelig, also da will ich noch immer die Liebesgeschichten machen, aber werde ich vielleicht ein bisschen öfter gehen.
Du, wenn du zur Kinokasse gehst und dir Karten kaufst, wie oft wird deine Stimme erkannt?
Naja, so ist das jetzt auch nicht. Lustigerweise im Sommer mehr als im Winter.
Also,
wenn die Liebesgeschichten laufen, dann passiert mir das oft, ja. Also oft, aber sagen wir so, ist passiert.
Und das ist eine markante Stimme, also man weiß sofort, vielleicht kann man es nicht sofort einordnen, aber man kennt sie, oder?
Ja, und da ist lustig, wenn meine Mutter sich dann aufbudelt, weil es wird ja dann immer gesagt, ich habe die Stimme, eine ähnliche Stimme wie die Toni Spira und meine Mutter sagt, das ist meine Stimme. Naja, ich habe so eine tiefe Stimme und lustigerweise war ich vor kurzem bei meinem 30-jährigen Klassentreffen und jetzt habe ich gesagt, beim 40-jährigen, da muss man aufpassen. Also ich bin 48 beim 30-jährigen und dann habe ich jemanden aus meiner Volksschule getroffen, Maxi, auch er ist groß geworden. Ja. Also so groß bin ich gar nicht geworden, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und er hat gesagt, er hat so gelacht, wie er mich das erste Mal gehört hat bei den Liebesgeschichten. Und er sagt, ich habe damals schon diese Stimme gehabt. Ich habe gesagt, das finde ich ein bisschen spooky, Maxi, dass ich in der Volksschule schon so eine dunkle Stimme hatte. Glaube ich nicht ganz, aber es war lustig, ihn wiederzusehen.
Was hat er dazu gesagt, dass du die Liebesgeschichten machst?
Nein, ich bin dann vom Sessel gekippt und habe meine Frau gerufen, komm sofort her, die Ninchi war mit mir in der Schule.
Die Ninchi.
Ja, die Ninchi gesagt. Ja, wir haben uns gut verstanden damals.
Okay, das waren jetzt schon mal zwei spannende Filme, zwei sehr unterschiedliche Filme trotzdem. Was ist der dritte?
Es gibt jemanden, den ich sehr bewundere, das ist Nora Ephron. Mhm. Sie ist leider schon verstorben, aber sie hat zum Beispiel geschrieben das Drehbuch von Harry und Sally. Mhm. Und das ist einfach wahnsinnig gut. Ja. Ja, das ist auf so einem hohen Niveau. Ja. So lustig und so gut und man kann eben auch weinen. Das ist schon so, dass ich sagen würde, ich liebe Serien und Filme, wo du eben lachen und weinen kannst. Mhm. Ja, und das ist ein Film, den kann ich mir auch so oft anschauen, weil einfach die zwei auch so, die Meg Ryan, es ist einfach ein großartiger Film, der nie blöd ist. Ja. Das ist auch so ein Highlight von mir.
Natürlich mit der genialen Szene, oder? Im Diner.
Ja.
Ich will, was sie hat.
Ja, ja, ja. Diese Orgasmus-Szene ist lustig und es gibt ja diesen Diner auch. Katz in New York, dort bin ich dann mal gewesen und da ist dann so ein Schild, hier ist sie gesessen.
Tatsächlich.
Clever, ne? Blöd sonst nicht. Und das ist schon sehr lustig, ja.
Also nicht, dass Meg Ryan da gesessen ist, sondern die Frau, die das sagt, oder? Das weist darauf hin, das Schild, oder?
Nein, ich glaube, dass sie, hier ist Meg Ryan gesessen bei der Szene. Oder weiß ich jetzt nicht, ob die jetzt, wo jetzt gesessen. Okay, ja? Okay. Aber sozusagen, da war ja dann der Dreh.
Kann man dort noch gut essen, oder?
Ja, da gibt es diese Pastrami-Sandwiches, diese berühmten bei Katz. Mhm. Delikatessen. Die sind sehr gut. Sehr dick. So ungefähr, ja? Also nimmst du nicht allein. Nein, die sind wirklich dick. Aber es ist schon länger her. Vielleicht sind sie jetzt schon später.
Ja. Harry und Sally kann man sich wahrscheinlich auch öfter anschauen, oder?
Ja, das kann man sich immer wieder anschauen.
Kannst du auch immer wieder drüber lachen?
Ja, also ich meine, alle drei Wochen schaue ich es mir nicht an, aber alle paar Jahre, also diese Filme, die ich genannt habe, die kann ich mir schon alle paar Jahre wieder anschauen. Mhm. Und das Lustige ist, es ist ja so wie bei der Literatur, es kommt ja immer darauf an, in welcher Lebensphase man gerade ist, wie man ein Buch liest oder wie man einen Film sieht. Mhm. Es gibt zum Beispiel, wenn ich jetzt vorgreifen darf auf eine Frage von
sicher,
dir.
Sicher, greif vor. Na klar.
Welchen Film hast du gern gehabt in deiner Jugend, hast du mich gefragt.
Genau.
Und da will ich sagen, La Boum, die Fete, Sophie Marceau. Ja. Aber das ist lustig, weil wenn du dir das anschaust, als Jugendliche, dann identifizierst du dich natürlich mit den Jungen. Wenn ich es mir jetzt anschaue, denke ich nur an die Mutter. Ne? Was stellen die an bei der Party, wenn sie dann so eng schmusen, tanzen und so. Also natürlich sind diese Filme, obwohl man sie dann auch noch gut findet, aus einer anderen Perspektive.
Mhm. Wie alt sind deine Kinder jetzt?
11.
Okay, also es dauert noch ein bisschen. Glaubst du, würde ihnen La Boum gefallen?
Ich glaube schon.
Weil sich eigentlich wesentlich nicht viel geändert hat, oder?
Nein, das ist auch so ein Film, den man immer wieder sehen kann. Und dieses Lied, Dreams are my reality. Du willst nicht, dass ich weiter singe. Ich kann leider überhaupt nicht gut singen. Das ist ein Drama meines Lebens, eines der vielen.
Ich habe gerade ein Déjà-vu, wir hatten schon jemanden da, der hat auch begonnen zu singen bei La Boum, bei Dreams are my reality.
Wer ist denn das?
Ich habe es vergessen. Wir haben hier Leute, die zuhören. Weißt du noch? Ich frage gerade den Kameramann, wer war das? Du weißt es auch
mein
nicht.
Mein Seelenzwilling.
Evelyn Steinberger? Nein. Doch?
Ah, das kann sein, ja. Die Evelyn Steinberger.
Ich glaube schon.
Dass sie okay, das na gut, dann werde ich sie jetzt nachher gleich kontaktieren.
Mach das, ja.
Dass wir was gemeinsam haben, unter anderem.
Was hattest du denn für Poster auf den Wänden als Teenie?
Ich glaube, Modern Talking.
Wirklich?
Ja, na, der Dingsi, wie er geheißen da.
Thomas Anders oder Dieter Bohlen?
Na, eher Thomas Anders, schon so ein femininer Mann. Ne?
Na gut, die Lieder waren ja da. Ich habe ein, zwei Lieder auch gemacht von Ihnen damals, wenn man jung ist. Dann.
Nein, das sind schon sehr, sehr gut. Jetzt gehe ich ganz nah zu mir. Jetzt komme ich so rüber. Das sind schon super Lieder. Also das ist schon, kann ich zum Beispiel auch immer hören.
Modern Talking?
Ja.
In Wahrheit war es schon ein Lied, glaube ich, das immer wieder recycelt worden ist. Oder
Louis, Louis, Louis. Und dann,
Sherry Lady. Sherry Lady. Ist irgendwie dasselbe.
Ja, aber es gibt schon mehr. Aber die haben schon eine tolle Musikalität. Also ich finde es schon gut.
Mhm. Ich weiß, dass du, also ich habe es zumindest gehört, du bist ein riesiger Musikfan auch, oder? Deswegen schweifen wir jetzt sogar ein bisschen ab. Ja. Aber wenn wir jetzt reden über Musik im Film, gibt es da außer Reality bei La Boum?
Nein, nur Reality La Boum. Das ist das einzige Lied der Filmgeschichte, das mir gefällt.
Okay, nächste Frage.
Ich würde sagen schon Quentin Tarantino, das ist schon unglaublich, wie der Musik einsetzt, Kill Bill und so.
Ja.
Und dann noch ein zweiter, wo ich wirklich das liebe, Pedro Almodovar. Mhm. Ich habe nicht gewusst, wie man ausspricht. Das habe ich dann gegoogelt heute Vormittag. Ich bin leider Streberin. Und da gibt es ein wahnsinnig lustiges Video, wo er sitzt mit einem BBC-Journalisten, wo genau das diskutiert. Pedro Almodovar, Almodovar, Pedro.
Also er bringt ihm bei, wie man seinen Namen richtig ausspricht.
Ja, aber
ausspricht,
er sagt, wie er falsch ausgesprochen. Er sagt dann auch lustigerweise nie, wie er wirklich richtig ist, sondern also, er sagt, dass alle ihn irgendwie sagen. Und das ist ja, finde ich, auch so was Interessantes, dass man ja dann immer Angst hat, oder ich, sich bei so einem Podcast zu blamieren, wenn man die Namen alle falsch ausspricht. Ja, ja. Haben das dann die anderen Gäste bei dir auch schon gesagt oder geben die das nicht zu?
Was denn genau?
Man dann nicht aussprechen kann, irgendein Regisseur, eben Pedro Almodovar, Almodovar.
Ist noch nicht vorgekommen, nein.
Okay, na gut.
Da bist du die Erste.
Da bin ich die Erste.
Und wie spricht man ihn jetzt aus? Wir wissen es nicht,
das kommt immer, aber Pedro, ich weiß eben nicht, ob Almodovar oder Almodovar, wo man die Betonung hinlegt, aber... Wir werden jetzt Briefe und E-Mails kriegen und dann vielleicht...
Dann werden wir es wissen,
Werden wir es wissen. Wenn du es auch nicht weißt, ist eh wurscht.
Ich weiß auch nicht. Sagen wir einfach Pedro.
Pedro. Aber die Musik ist gottvoll. Also die er verwendet, Diese spanischen Lieder, auch seine Filme sind großartig.
Ja, aber nicht alle, finde ich. Es gibt ein paar sehr gute. Also Alles über meine Mutter ist ein großartiger Film. Auch tolle Musik.
Ja.
Naja.
Aber jetzt der mit der Julianne Moore, der war schon sehr gut.
Habe ich mir nicht angeschaut, das ist ein sehr trauriges Thema, oder?
Ja, aber ich...
Es geht um Euthanasie, oder zumindest um Sterbehilfe irgendwie, oder?
Ja, die zwei Freundinnen, eine ist sterbenskrank und sie begleitet sie dann beim Sterben, aber ich habe da keine Angst vor Abgründen, aber vor Traurigkeit im Film, das habe ich nicht. Mhm. Also... Ich habe wirklich keine Angst, dass ich weine im Kino. Mhm. Ich finde, das ist ja auch sozusagen ein Platz, wo man das gut kann. Es ist dunkel, sieht vielleicht niemand. Ja. Aber jetzt würde ich schon wieder vorgreifen bei einer anderen Frage. Ich bin eigentlich unmöglich. Ne? Fürchten will ich mich nicht. Weil du hast mir auch die Frage schon im Vorfeld gestellt. Mhm.
Was war dein erster Horrorfilm?
Ja, und jetzt kommt es, und das ist wirklich ein Wahnsinn, mein erster Horrorfilm. Ich habe meinen ersten Horrorfilm vor einem Jahr gesehen, ich schwör's.
Das glaube ich nicht.
Ich schwör's. Ich habe mir immer schon als Kind gedacht, wieso soll ich mir einen Horrorfilm anschauen? Ja,
man stolpert ja drüber, oder?
Nein, ich stolper nicht über Chucky, die Mörderpuppe. Ein Single von mir, eine Dame, hatte mal ein riesiges Tattoo, Chucky, die Mörderpuppe, im ganzen Unterschenkel. Ja.
Wie bitte?
Ja, Sandra aus Wien.
Hat sie jemanden gefunden?
Nein, oder? Sie hat sich dann nicht verliebt, das war irgendwie schwierig. Aber unlängst haben wir uns wieder kurz gehört. Nein, aber es war so, vor einem Jahr war es wirklich so, eine Freundin von mir hat gesagt, gehen wir ins Kino. Dann sind wir vorm Kino gestanden. Normalerweise sage ich das eh genau vorher, weil ich möchte dann auch mit Originalversion, mit Untertitel gern, aber jetzt nicht Deutsch und so. Ja. Also eigentlich diskutiert man ja, was man anschaut, aber irgendwie war das so spontan und sie ist spontan und wir sind dann hingekommen und sie sagt, sie hat jetzt keine Lust auf einen finnischen Problemfilm mit argentinischen Untertiteln, so wie ich es eigentlich gern habe.
Den du gern sehen würdest.
Ich gern sehen. Sondern sie will jetzt in Alien Teil 483,5. Ja? Und ich habe gesagt, Alien, okay. Und das ist ja ein Horrorfilm, ne?
Auch, ja. Also Science Fiction und hat schon Horrorelemente,
das stimmt. Dream, ja. Es kommt der Alien. Kommt so graue, es war so grauenhaft. Ja. Und es gibt ja dieses Wort, die Angstlust. Also sozusagen, man empfindet Lust, wenn man sich ängstigt im Kino oder beim... Es war einfach nur schrecklich. Ich habe mir gedacht, ich bleibe jetzt da drinnen, weil es ist mir jetzt peinlich. Da waren junge Menschen, die haben das alle gut ausgehalten. Also ich meine, ganz jung. Und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt das schon schaffen. Aber ich weiß jetzt nicht, es war jetzt auch von der Handlung her nicht so berauschend. Der erste ist ja, glaube ich, ganz berühmt. Ne? Der erste Teil Alien.
Total, ja. Also
ja,
aber, zweite war auch noch gut.
Ja. Aber der 784. oder was. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, der Plot ist so, dass kann ich das, wenn sie dann wieder auftauchen, ertragen. Nein, ich glaube, es war echt mein letzter Horrorfilm.
Der erste und der letzte.
Der erste und der letzte, hoffentlich.
Was hat die Freundin gesagt, mit der du ins Kino gegangen bist?
Die hat total gelacht über mich, weil ich ich habe mich ja dann so gefürchtet und das war ja für mich eine neue Welt.
Ja.
Es ist eigentlich
so. Hast du dich festgekrallt an ihr?
Oder? Ja, sozusagen.
Aber du hast durchgehalten.
Ich habe durchgehalten, aber gehst du in so viel? Du schaust dir das dann freiwillig an.
Ja, alles. Schon, ja.
Und warum? Jetzt drehen wir es um.
Ja, macht Spaß. Also ich finde, außer es sind so ultra brutale Filme, die brauche ich nicht, aber ja. Dieser Nervenkitzel ist schon ganz lustig. Ich fahre auch gerne Achterbahn. Also
ich nicht. Ja. Nur diese, es gibt für Kinder so eine Achterbahn, wo die Zwergerln spucken, kennst du?
Ja, kenne ich. Ja.
Die fahre ich, aber da fahren Fünfjährige. Nein, ich brauche auch keine Achterbahn. Ich habe eh genug Thrill in meinem Leben, also sozusagen mein Beruf ist eh so spannend und meine Drehs und alles. Na, ich habe lieber eben die Problemfilme oder die Liebesfilme oder die sehr lustigen Filme.
Ja. Da sind wir gleich beim Thema Komödie. Was sind sie, als Harry und Sally hatten wir jetzt, aber ja, was wären noch für Komödien?
Also zum Beispiel The Royal Tenenbaums von Wes Anderson, kennst du das?
Sicher kenne ich das, ja.
Nein,
ja.
Ist ein Traum. Also das ist zum Beispiel ein Humor, den ja. Ich liebe, weil ich muss sagen, beim Humor, also mit dem Humor und mir, das ist nicht so eine einfache Geschichte. Ich kann zum Beispiel jetzt mir nicht Filme anschauen, da gibt es ja dann so Hangover oder so, ne?
Ja, ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie man das...
Derber, ja.
Ja, das halte ich nicht aus.
Wieso nicht?
Weil der Humor mir nicht gefällt und ich weiß dann nicht, warum alle lachen. Ich finde es dann total traurig, wenn ich in einem Kinosaal sitze, alle finden es lustig und ich denke, das ist aber jetzt ein bisschen unterirdisch, oder? Ja. Also das ist sozusagen nicht mein Humor, das kann ich nicht. Aber zum Beispiel Triangle of Sadness. Ja, wie spricht man ihn jetzt aus?
Genau so, würde ich sagen.
Aber ich meine den Regisseur.
Ach so, Ruben... Östlund?
Östlund, so, sagt, ja. Östlund spricht mir aus. Ja. Das ist zum Beispiel großartige Satire. Und weißt du, was das ist, Triangle of Sadness?
Wieder ein Déjà-vu. Evelyn Steinberger hat
aha,
auch Triangle.
Na gut, okay, vielleicht sind wir ein Match.
Ja, warst du mit ihr okay. Gemeinsam im Kino?
Nein, wir kennen uns überhaupt nicht. Also wir geben uns so Herzis auf Instagram manchmal. Aber Triangle of Sadness ist die... Sorgenfalte hier.
Ah, okay.
So wird das genannt. Man kann das chirurgisch, das weiß ich vielleicht gar nicht, das muss ich auch alles sagen. Ja. Man kann das chirurgisch natürlich alles wegmachen. Du siehst, ich bin am Weg. Aber das ist sozusagen der Name dafür. Und diese ganzen Filme von ihm sind großartig.
Die sind super. Die sind wirklich groß, ja.
Also dieser Humor, die sind da auf einer Luxuskreuzfahrt, so ein Instagrammer-Paar. Also
schöne und reiche Menschen, ja.
Und schöne und reiche Menschen. Das ist ein totaler Abgrund natürlich dann.
Total oberflächlich alle. Und dann irgendwann eskaliert das Ganze. Ich muss an Suni Imelis immer denken, weil sie hat eine unglaublich lange Kotzszene. Und dann Klo hockt sie auch und es ist extrem uneitel. Also.
Aber Suni Melles ist ja zum Beispiel auch eine grandios komische Darstellerin. Ja,
da war sie vor allem uneitel, muss ich sagen. Ja, aber es war sehr lustig. Ja,
das stimmt. Also, das ist schon ein wilder Film und alle Filme von ihm sind so klug. Das muss ich schon sagen. Ja.
Okay, das heißt, die einfachen Gags, die sind eher nicht so deins. Also.
Ich weiß nicht, ob einfache Gags, ob man es so sagen kann, aber... Ich glaube, das ist einfach eine Art von Humor. Und ich bewundere halt jemanden, der auf so einem hohen Niveau humorvoll ist. Aber das sind ja trotzdem breite Filme.
Ja.
Das ist ja jetzt nicht, dass ich dir lauter Filme nenne, wo du sagst, wo sie, das habe ich nie gehört. Also wenn ich mich jetzt wichtig machen würde, wollen würde, würde ich ja Filme nennen, die wir beide eigentlich gar nicht kennen. Ne?
Ingmar Bergmann.
Ja, also... So ist das bei mir und
dem Humor.
Und dem Humor.
Aber wenn wir jetzt sagen, wenn wir jetzt von den guten Filmen weggehen und zu überschätzten Filmen, also ich habe dich ja auch gefragt, wo du dir denkst, alle finden den so toll, aber du verstehst das nicht. Warum? Was würdest du da nennen? Außer Hangover.
Hangover und diesen Lady Gaga-Film. A Star is Born.
Okay.
Das war so... Und ich finde die super, Lady Gaga. Ja. Aber das war so platt, das war so deppert, dass ich mich dann auch im Kino kaum zurückhalten konnte, dass ich immer dachte, das gibt's jetzt nicht. Nein, diese Wendung, nein, also bitte, das gibt's jetzt nicht. Und da ist es dann so, ich kann mich Gott sagen, habe ich das irgendwie in den Hinterkopf verbannt, den Inhalt, ich möchte es gar nicht mehr wissen. Aber ich weiß nur, es war einfach so blöd. Also toll, dass sie gesungen hat und wenn sie singt und sie ist ja großartig und es gibt eine wunderbare Doku über sie und ich schätze sie. Mhm. Nicht, dass sie jetzt böse ist, die hört unseren Podcast ja mit Sicherheit. Ja. Aber der Film war ganz blöd. Und da hab ich mir eben dann die Kritiken so angeschaut und der ist jetzt nicht verrissen worden.
Na, selten, also kaum, ja. Mich hat er nicht so interessiert, ehrlich gesagt. Ich habe ihn mir nicht gegeben.
Gott sei Dank sagst du jetzt nicht, das ist mein Lieblingsfilm.
Nein, ist er nicht,
bei den Top 3 aller Zeiten, den kann ich mir jede Woche wieder anschauen.
Aber weil wir vorher Barbara Streisand genannt haben, ganz am Anfang, ja. Ja, magst du den mit ihr? Weil das ist ja ein Remake von, also den gab es ja, glaube ich, schon in den 30er Jahren oder so. Aber
das habe ich gar nicht gesehen.
Star is Born mit Barbara Streisand?
Nein.
Wirklich?
Du, dann okay. Muss ich jetzt los. Dann, es war schön, wir haben jetzt eh lang genug. Was?
Ja.
Wo finde ich den? Den schaue ich mir sicher an heute. Schau, mir wird ganz heiß. Schau ich mir, das wusste ich nicht. Ja. Weißt du, das meine ich ja mit Nicht-Cineastin, dass ich jetzt nicht alles von allen genau weiß, wann sie wie wo gespielt haben.
Ja, aber bitte, hat sich schon ausgezahlt. Also es gibt aus den 70ern, A Star is Born heißt auch so,
ja,
mit Kris Kristofferson, ja, und Barbara Streisand.
Ah ja, sicher, da kennt man die Lieder, kennt man schon. Ja, ja. Und ja, der Kris Kristofferson, kann der den Robert Redford wettmachen?
Also, ja, ist eine Typfrage, also der ist ja ein ganz anderer.
Naja, wurscht, Hauptsache sie spielt mit.
Ja, bitte schau ihn dir an. Ich habe dir noch eine Frage geschickt, nämlich mit welchem Schauspieler würdest du oder Schauspielerin würdest du gerne essen gehen, wenn du einen Wunsch frei hättest?
Ja, ich kann dir jetzt etwas sagen, ohne dass ich angeben möchte. Ich habe schon einen Star kennengelernt.
Okay.
Die Evelyn Eselböck ist befreundet, ja, auch ein Star, aber ich meine jetzt einen internationalen Star, ja, mit Emma Thompson ist sie befreundet.
Mhm.
Und dann kam es wirklich einmal zu einem gemeinsamen Abendessen, weil ich habe der Evelyn Eselböck gesagt, ich liebe Emma Thompson. Also ich meine, wer nicht? Ja, das war jetzt kein großes Auto.
Emma Thompson ist super, ja.
Und dann erinnere ich mich dieses Abendessen, ich war nervös und da habe ich mir wirklich von ihr die Filme angeschaut, was hat die jetzt wann gespielt und so, ja, und dann bereitet man sich vor. Dass man nicht dann sagt zu ihr, sie waren so großartig in Der Teufel trägt Prada, also das war ja die andere, Meryl Streep oder so. Ja. Also, und dann war die aber sowas von entzückend und hat immer nur mich gefragt, sie hat gesagt, sie will jetzt nicht über ihre Filme reden, sondern hat gesagt, was ich beruflich mache, dann habe ich ihr die Liebesgeschichten so erklärt.
Okay.
Und dann hat sie gesagt, na, was war denn dein letzter Dreh? Mhm. Und dann habe ich ihr wirklich erzählt und sie hat total gelacht. Da habe ich gerade gedreht auf einem Bauernhof, also ein paar Tage vorher, einen jungen Mann, Franz. Und während des Drehs kam seine Mutter rein und hat gesagt, was machst du da, Franz? Was? Du suchst eine Frau.
Sie hat es nicht gewusst.
Nein, das weiß nicht immer jede Mutter, wenn ein volljähriger Sohn sucht.
Aber die Leben haben zusammen gelebt.
Ein bisschen weiter weg, aber sie kam dann und es hat sich dann eh alles wunderbar aufgelöst. Aber diese Geschichte habe ich dann Emma Thompson erzählt und habe mir gedacht, das kann jetzt eigentlich nicht sein, dass ich jetzt Emma Thompson hier von meinem burgenländischen Dreharbeiten erzähle, wo sie mir ja eigentlich die ganze Welt schildern könnte. Also sie war super und so gesehen muss ich sagen, das habe ich schon abgehakt. Man hat ja immer so eine Liste, was will man alles tun vorm Tod.
Mhm.
Also es soll lang dauern noch für uns beiden.
Ja.
Das habe ich schon abgehakt.
Emma Thompson, coole Person also.
Also Star-Treffen habe ich schon abgehakt. Mhm. Tolle Person, cool. Also ich meine, großer, also wahnsinnige Aura und aber eben dann überhaupt nicht überheblich. Das sagt man ja oft, dass die großen Stars sind eben angenehm. Nicht,
genau.
Und die möchte gern mittelprächtigen Stars.
Sind eher unangenehm. Ja.
Können sich dann vielleicht manchmal ein bisschen wichtig machen.
Das stimmt, ja. Emma Thompson wollte also gar nicht über Filme sprechen. Hast du sie irgendwas gefragt über irgendeinen Film?
Nein, wir haben jetzt auch nicht, da waren mehrere Leute. Mhm. Es war jetzt nicht so, dass ich mit ihr 7 Stunden geredet habe. Aber mein Slot waren so ungefähr 20 Minütchen, würde ich sagen. Und die war sie aber eben so freundlich, mich zu fragen. Ne? Mhm. Also so.
Cool. Du, eigentlich sind wir jetzt am Ende, glaube ich.
Wie lange haben wir jetzt geredet?
Schau jetzt nach. Halbe Stunde.
Ja, super.
So wie bei allen anderen bis jetzt, ist es immer eine halbe Stunde.
Ja, wirklich, du hast eine innere Uhr.
Offenbar, ja. Sag nur geschwind, bist du schon bei den Dreharbeiten? Also seid ihr schon mittendrin für die neue Staffel oder schon fertig? Oder?
Nein, wir sind mittendrin und wir suchen Singles.
Immer noch?
Ja, und bitte, bitte, alle, die Singles sind und in Österreich leben und sich bewerben wollen, alles steht auf der ORF-Homepage, den Satz habe ich schon mal gesagt, ne? Kann ich gut. Bitte bewerben und dann bin ich schon da. Ja? Und ich hoffe, die Mama hat nichts dagegen, wenn ich verkuppe, so wie damals am Bauernhof. Nein, aber wir drehen das ganze Jahr und Das ist schon wunderbar. Jetzt habe ich halt auch mit dem Podcast zu tun, aber diese zwei Dinge lassen sich eh gut vereinbaren.
Und du hast vorher gesagt, du würdest das ewig machen, oder? Du hast immer noch einen Spaß dran.
Das ist halt einen totalen Suchtfaktor, weil du ja immer neue Menschen kennenlernst und weil es eben so sinnstiftend ist, weil ich ja wirklich versuche, Menschen zu verkuppeln. Und die Quote ist, ein Drittel der Menschen, die mitmachen, verliebt sich. Das finde ich eigentlich gut.
Das ist eine gute Quote. Ich kann mich erinnern, du hast mir einmal geschrieben, ich habe dir mal eine Frage gestellt zu Liebesgeschichte und Heiratssachen und du hast mir geschrieben, man kann es leider ein bisschen runterbrechen, die Männer suchen eher jüngere Frauen und die Frauen suchen eher große Männer.
Naja, also ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, das ist falsch, aber es ist jetzt nicht nur so, aber es ist schon so, dass ich wirklich oft diese zwei Sätze höre. Also es ist dieses, ein Mann muss größer sein, man muss sich anhalten und bei der Schulter anlehnen können. Ja. Das ist irgendwie so drin in uns, dieses Bild, der Mann ist größer als die Frau. Ich finde es natürlich eigentlich ein Schwachsinn.
Ja.
Und es ist tatsächlich so, dass auch kleinere Männer bei mir öfter mitmachen. Und genau der Mann, wenn er 20 Zentimeter größer wäre, würde er nicht bei mir mitmachen. Das kann ja nicht sein, dass das alles, was einen Menschen betrifft, sozusagen dann von der Größe abhängt. Und das mit der schlanken Frau kommt auch oft.
Also schlanke Frau, nicht die jüngere Frau, sondern schlanke Frau.
Ach so, du hast dir jetzt irgendwas verraten. Nein, jüngere auch, aber auch schlank.
Also so, muss schlank sein.
Auch wenn derjenige dann vielleicht so ein Bauchel hat, das dürfte dann wurscht sein. Aber ja.
Dann ist es so. Okay, Nina, vielen Dank fürs Kommen.
Danke, dass ich da sein durfte.
Und schau dir Star is Born an mit
Barbara Streisand. Ich bin heute Abend sicher.
Und bitte rufe Evelyn Steinberger an.
Ja, unbedingt.
Tschüss, Papa.